NDR Info. Blickpunkt Diesseits. Das Magazin aus Religion und Gesellschaft.
Heute mit diesen Themen. Missbrauchsskandal in Chile. Alle Bischöfe des Landes treten zurück. Dazu ein Kommentar von Florian Breitmeier. Abriss oder Erhalt von Kirchengebäuden. Warum geplante Neubauten zum Streit in Gemeinden führen. Der Heilige Geist als Taube, tierische Symbolik zum Pfingstfest und Stärkung für Leib und Seele, das Claudiusmahl in Rheinfeld. Im Studio begrüßt sie Ita Niehaus. Jahrelang soll die katholische Kirche in Chile einen Priesterausbilder gedeckt haben, der Minderjährige sexuell missbraucht haben soll. Besonders Bischof Juan Barros steht in der Kritik, seine Hand über den Priester gehalten zu haben, bis dieser im Jahr 2010 verurteilt wurde. Barros selbst blieb jedoch im Amt, zunächst auch mit Unterstützung vom Papst Franziskus. Inzwischen hat der Papst schwere Versäumnisse bei der Aufarbeitung des Missbrauchsskandals eingeräumt und die chilenischen Bischöfe zum Handeln aufgefordert. An diesem Freitag nun entschied sich die chilenische Bischofskonferenz zu einem bislang einmaligen Schritt. Florian Breitmeier kommentiert.
Das gab es in der Geschichte der katholischen Kirche noch nie, dass nämlich alle Mitglieder einer Bischofskonferenz geschlossen ihren Rücktritt anbieten. Es ist ein kirchenpolitisches Erdbeben. Wut und Wunden, Schmerz und Scham. Der Missbrauchsskandal wird die katholische Kirche in Chile radikal verändern und nicht nur sie. Und genau das ist das Ziel von Papst Franziskus, der die Probleme nun endlich bei der Wurzel packen möchte. Der lange Zeit praktizierte Umgang der Kirche mit dem Missbrauchsskandal in Chile zeigt noch einmal wie unter einem Brennglas die Schwierigkeiten einer mächtigen Institution, ein eklatantes Versagen zuzugeben und dann daraus Konsequenzen zu ziehen. In Chile kennzeichnete den Klerus lange Zeit überwiegend das erhabene Gefühl, einer unangreifbaren, perfekten Gesellschaft anzugehören. Die Machtstrukturen der Kirche haben die Täter geschützt und die Verbrechen oft erst in dem Ausmaß ermöglicht, wie es nun bekannt wird. Kritik und konkrete Vorwürfe sexualisierter Gewalt, auch lautstarken Protest über Vertuschung und Verleugnung, gab es jahrelang in Chile. Aber die Kirche reagiert in den meisten Fällen so: Vorwürfe leugnen, dann schroff zurückweisen, später nur zugeben, was ohnehin schon bekannt ist, und schließlich die nicht mehr unter der Decke zu haltenden Fälle relativieren. Im Missbrauchsskandal haben nicht nur einzelne Geistliche versagt, die der Kirche mit ihren schändlichen Taten schadeten. Versagt hat in Chile die Kirche als Ganzes. Deshalb ist es auch nur konsequent, wenn nun alle Oberhirten des Landes dem Papst ihren Rücktritt anbieten. Man könnte auf den ersten Blick dahinter auch eine freche Finte vermuten. Frei nach dem Motto, keiner der Bischöfe übernimmt persönlich Verantwortung. Jeder versteckt sich stattdessen im katholischen Kollektiv. Soll doch der Papst entscheiden. Diese Einschätzung griffe aber wohl zu kurz und würde das Signal verkennen, das von diesem ungewöhnlichen Schritt ausgeht. Es zeigt, dass jeder einzelne Bischof des chilenischen Episkopats in welcher Form auch immer Schuld auf sich geladen hat. Denn auch das Nichtstun, das Nichtwissenwollen, das Weiterlaufen lassen, das Wegducken, das Vertuschen, das Relativieren offenbart ein Versagen, das nach jüngsten kirchenrechtlichen Erlassen von Franziskus einen Bischof das Amt kosten kann. Auch der Papst hat im chilenischen Missbrauchsskandal viele Fehler gemacht. Er hat selbst erst relativiert, Kritik von Betroffenen zunächst unsentimental zurückgewiesen und erst nach massiver Kritik sein Verhalten als Fehler eingestuft. Spät, aber nicht zu spät, bekam er die Kurve, entschuldigte sich, entsandte Sonderermittler, sprach mit Betroffenen und trieb die Aufklärung voran. Doch es war in letzter Konsequenz nicht der Papst, der für Aufklärung sorgte. Es waren die Betroffenen sexualisierter Gewalt selbst. Sie haben das in weiten Teilen machtversessene klerikale System der chilenischen Kirche so lange angeklagt, bis es fällig war für radikale Veränderungen, die nun erst kommen müssen. Der Skandal ist also nicht abgeschlossen. Die Aufarbeitung bleibt ein notwendiger Prozess. Das Absetzen von Bischöfen allein kann das Problem nicht lösen, auch nicht das rasche Absegnen von Schutzkonzepten. Für die Kirche stellt sich die Machtfrage und die Frage nach einer Theologie, die diese Macht stützt und schützt. Keine Frage, es wird derzeit Geschichte geschrieben, nicht nur in Chile.
Missbrauchsskandal in Chile. Alle Bischöfe des Landes treten zurück. Ein Kommentar von Florian Breitmeier. Immer mehr Gemeinden werden zusammengeschlossen. Die oft nicht mehr benötigten Kirchen, Pfarr- und Gemeindehäuser werden dann häufig verkauft. Doch auch in vielen Gemeinden, denen es noch halbwegs gut geht, macht man sich Gedanken, inwieweit alte Gebäude noch saniert werden sollen. Das ist unter anderem eine finanzielle Frage. Denn je weniger Mitglieder es gibt, desto geringer sind die Zuwendungen aus Kirchensteuermitteln. Etliche Kirchenvorstände lassen ihre Gebäude gar nicht erst modernisieren oder energetisch sanieren, sondern gleich abreißen und ersetzen, obwohl das in der Regel erst sehr kostspielig ist. Darüber wird derzeit auch in der evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers diskutiert. Diese bezuschusst ausschließlich Neubauten, die weniger Fläche beanspruchen als die bisherigen Gemeindehäuser. Zum Ärger mancher Gemeindemitglieder. Alexander Meister mit Beispielen.
In der St. Nathanael-Gemeinde in Hannover-Bodfeld gab es jahrelangen Streit, erzählt Martin Hebler, der früher einmal Mitglied des Kirchenvorstands war.
Die Gemeinde ist gespalten, bis heute gespalten. Leute, die sich früher geduzt haben, sitzen sich jetzt wieder. Sie sprechen nicht mehr miteinander, sie grenzen sich aus. Also eine vollständige Verhärtung ging durch die Gemeinde und geht bis heute durch die Gemeinde.
Viele hätten die St. Nathanael-Gemeinde inzwischen verlassen, sagt Martin Hebler verbittert. Etliche Jahre hatte er sich zusammen mit anderen Gemeindemitgliedern vergeblich gegen einen Neubau engagiert. Sein Kritikpunkt: Ein intaktes Gemeindehaus soll jetzt abgerissen und für über 1 Million Euro neu gebaut werden. Die bisher großzügige Gemeindehausfläche wird nach dem geplanten Neubau kleiner.
Für die Gemeinde war es so, dass sie früher aus der überschüssigen Fläche jedes Jahr massive Mieterträgnisse generieren konnten. 5-mal so viel zu dem, was sie an jährlichen kirchlichen Weisungen bekamen. Und diese Mieterträge sind dann weg.
Deshalb werde die Gemeinde künftig ihre finanzielle Unabhängigkeit verlieren und verarmen, befürchtet Martin Hebler. Ausschlaggebend für die Entscheidung des Kirchenvorstands sei wesentlich eine Zuschussrichtlinie aus dem Landeskirchenamt in Hannover gewesen. Demnach trägt die Landeskirche bis zu 35% der Kosten, wenn eine Kirchengemeinde neu baut und dabei die Gemeindehausfläche verkleinert. Das spart Energie und Ressourcen. Mit kleineren Gebäuden lassen sich häufig Kosten sparen. Wird lediglich modernisiert oder umgebaut, zahlt nur der Kirchenkreis, und zwar erheblich weniger. Jedes Jahr beteiligt sich die Landeskirche Hannover so mit rund 1,5 Millionen Euro an durchschnittlich 10 Neubauprojekten, sagt Heidrun Böttger, Leiterin des Referats für Baurechtsangelegenheiten in der Landeskirche Hannover. Sie kennt den Konflikt um den Neubau in der St. Nathanael-Gemeinde.
In dem Falle musste zwingend der Kirchenkreis mit all seinen Gremien sich die Frage stellen, ist ein Neubau in diesem Falle, und es zeichnete sich von Anfang an ab, dass es Streit um die Frage des Neubaus geben würde, auch unter den besonderen Umständen, das probate Mittel. Das ist wirklich wichtig, dass man da die Ebenen unterscheidet. Also wir müssen Wirtschaftlichkeitsüberlegungen natürlich nachvollziehen können. Das muss schon plausibel sein. Aber anstellen muss das jeweils die Kirchenkreisebene.
Doch hätte man nicht auch in den Gremien der Landeskirche genauer hinsehen müssen, wofür das Geld in die Gemeinden fließt, fragen Kritiker. Auch in Ahlden, in der Lüneburger Heide, südlich von Walsrode, wurde vor kurzem mit Zuschüssen der Landeskirche ein neues Gemeindehaus gebaut, berichtet dort Ilse-Marie Feldmann, früher einmal Kirchenvorstandsmitglied.
Wenn ich jetzt so denke, der Bau ist in einem Neubaugebiet sicherlich gut platziert, aber für diese Straße, für Ahlden, also ich finde, es ist ein Schandfleck für Ahlden, muss ich schon sagen.
Denn der Vorstand der evangelischen Gemeinde hat inzwischen das ehemalige Gemeindehaus, eine ausgebaute Fachwerkscheune aus dem 19. Jahrhundert im historischen Ortskern Ahldens, abreißen lassen und im neuen Stil gebaut. Neubaugegner hatten zuvor eine Initiative mit dem Namen Aufbruch ohne Abbruch gegründet und mehr als 700 Unterschriften gesammelt. Doch vergeblich. Neubaugegnerin Antje Oldenburg hält das Projekt auch wirtschaftlich für fragwürdig.
Veranschlagt sind gewesen für den Neubau 1,2 Millionen. Natürlich ist es so, dass der Neubau inzwischen auch mehr Geld verschlingt, als dafür angesetzt war. Also unser Eindruck war doch, da wurde sozusagen zugunsten des Neubaus berechnet und das entsprechend dargestellt in der Öffentlichkeit.
Fest steht, die Landeskirche wird auch künftig an ihrer Subventionspolitik für Neubauten festhalten, sagt Heidrun Böttger vom Landeskirchenamt. Sie ist aber zuversichtlich, dass diese Politik mehr Segen als Nachteile bringt.
Es hat sich nach meiner Erfahrung ganz oft gezeigt, dass Menschen das wirklich als Chance wahrnehmen, ihr Gemeindeleben neu aufzustellen.
Ein Beitrag von Alexander Meister. Und damit zu den Meldungen aus Religion und Gesellschaft hier in Blickpunkt Diesseits bei NDR Info.
Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder plant einen runden Tisch zu Werten, Kultur und Identität des Landes. Er möchte mit den Kritikern des umstrittenen Kreuzerlasses ins Gespräch kommen. Bereits im Juni soll es nach Auskunft der Staatskanzlei ein erstes Treffen mit 20 bis 30 Vertretern von Religionsgemeinschaften, Wissenschaft, Brauchtum und Kultur geben. Das Gesprächsangebot stieß bei den Kirchen zunächst auf Zurückhaltung. Bernhard Kellner, der Sprecher des Münchner Kardinals Marx, sagte, es sei gut, wenn man ins Gespräch komme, am besten immer so früh wie möglich. Nun bleibe abzuwarten, wie sich der runde Tisch konstituieren solle. Der ehemalige Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken und CSU-Politiker Alois Glück begrüßte grundsätzlich Söders Vorschlag. Das Gesprächsangebot könne dazu beitragen, die Situation mit den Kirchen, auch mit Kardinal Reinhard Marx und dem evangelischen Landesbischof Heinrich Bedford Strom, wieder zu normalisieren. Er kritisierte jedoch, dass es sehr viel besser gewesen wäre, einen breiten Dialog an den Anfang zu stellen. Bei der Diskussion um die Einführung eines zusätzlichen Feiertages in Niedersachsen gehen die Meinungen nach wie vor weit auseinander. In dieser Woche debattierte erstmals der Niedersächsische Landtag über den entsprechenden Gesetzentwurf. Die rot-schwarze Landesregierung hat sich bereits auf den Reformationstag als zusätzlichen Feiertag festgelegt. Der niedersächsische Ministerpräsident Stefan Weil warb im Landtag erneut für den Reformationstag. Das Land sei protestantisch geprägt, so Weil, und die Reformation sei nicht nur ein religiöses Ereignis, sondern auch eine wichtige kulturgeschichtliche Zäsur. Der FDP-Vorsitzende Stefan Birkner dagegen bezweifelte unter anderem, dass Niedersachsen auch heute noch evangelisch dominiert sei. Für einen Schulterschluss mit den norddeutschen Bundesländern in der Feiertagsfrage gebe es keinen zwingenden Grund. Die katholische Kirche und die jüdischen Gemeinden hatten sich bereits im Vorfeld der Debatte gegen die Einführung des protestantischen Reformationstages ausgesprochen. Vertreter der katholischen Kirche hatten für den Buß- und Bettag geworben, da dieser von allen Religionen mitgetragen werden könne. Die evangelischen Kirchen unterstützen dagegen den Vorschlag der Landesregierung. Eine endgültige Entscheidung im Landtag wird im Juni erwartet. Nach monatelangem Ringen wurde nun eine Lösung gefunden, um die Zukunft der katholischen Edith-Stein-Schule in Ludwigslust in Mecklenburg-Vorpommern zu sichern. Als neuer Träger wird das evangelische Diakoniewerk Neues Ufer die Grundschule von der katholischen Berno-Stiftung übernehmen, erklärte ein Sprecher des Erzbistums Hamburg in Schwerin. Das Diakoniewerk werde den geplanten Neubau der Schule in Angriff nehmen und mit den zugesagten Fördermitteln zügig umsetzen. Eine Elterninitiative hatte für den Erhalt der Schule gekämpft. Das Erzbistum Hamburg, das die Berno-Stiftung beaufsichtigt, ist tief in die roten Zahlen gerutscht und hatte im vergangenen Jahr entschieden, kein Geld für einen dringend notwendigen Neubau der Edith-Stein-Schule zur Verfügung zu stellen.
Soweit die Meldungen. Warum feiern wir eigentlich Pfingsten? Auf das lange Wochenende freuen sich wohl die meisten. Die genaue Bedeutung des christlichen Festes aber haben viele vergessen. An Pfingsten feiern die Christen 50 Tage nach Ostern die Entstehung ihrer Kirche und die Entsendung des Heiligen Geistes. Er soll, so steht es in der Apostelgeschichte, auf die Jünger herabgekommen sein. Der Heilige Geist, die dritte Person in der Einheit Gottes, war immer schon schwer fassbar. Die Gläubigen haben ihn sich erst als junges Mädchen vorgestellt, dann als Mann mit drei Gesichtern. Und seit dem späten Mittelalter hat sich die Taube als Symbol für den Heiligen Geist durchgesetzt. Michael Hollenbach über ein ganz besonderes Tier.
In der Bibel taucht die Taube an zentralen Stellen auf. Zum Beispiel bei der Taufe Jesu am Jordan.
Also die Taube ist einmal das Symbol für die Liebe Gottes zu seinem Sohn Jesus. Die Turteltaube ist ja auch ein Liebessymbol,
sagt der katholische Theologe Christian Turay. Schon in der Antike stand die Taube für Sanftmut und Liebe, weil man damals davon ausging, die Taube habe keine Gallenblase und sei deshalb frei von allem Bitteren und Bösen.
Die Taube dort als Symbol für den Heiligen Geist, weil mit der Taube in der Bibel ist wahrscheinlich die Felsentaube gemeint, die auch im Heiligen Land vorkam. Und die kann bis zu 185 Kilometer schnell werden. Und so wie sie sich vom Felsen runterfallen lässt und dann so eine Geschwindigkeit erreicht, so schnell mit solcher Geschwindigkeit ist dann auch der Heilige Geist auf Jesus herabgekommen.
Und auch im Alten Testament, in der hebräischen Bibel, spielt die Taube eine prominente Rolle, erläutert Christian Turay.
Noah hat eine Taube genommen, weil er zum einen wusste, Tauben kommen zurück, die finden die Arche wieder. Kennt man ja von den Brieftauben, wie gut die das wieder finden. Und zum anderen sind Tauben sehr gute Seher. Also sogar die US-Küstenwache hat schon Tauben eingesetzt, um Schiffbrüchige zu finden. Und die haben sehr viel bessere Ergebnisse erzielt als wir Menschen.
Noahs Taube kam jedenfalls mit dem Olivenzweig zurück. Als Zeichen der Rettung und des Neuanfangs. Auch in der Kirchengeschichte taucht der schillernde Vogel immer wieder auf.
Die Taube hat sich natürlich als Symbol für den Heiligen Geist auf Bilder und Gemälde durchgesetzt. Und sie ist ja das klassische Bild in der Dreifaltigkeit, Gott, Vater, Sohn und die Taube, Heiliger Geist. Also von daher ist sie durch die Jahrtausende hindurch immer das Symbol gewesen. Bis hin dazu, dass heute auch ein Papst mal am Weltfriedenstag Tauben fliegen lässt. Und dann damit so den Frieden ausdrückt, aber natürlich auch den guten Geist wünscht für die Welt.
Denn die Taube ist mittlerweile nicht nur das Symbol für den Heiligen Geist, sondern auch für die Friedenssehnsucht der Menschen.
Pablo Picasso hat sie gemalt und dann wurde sie verwendet als Symbol für einen Friedenskongress, so kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Und da hat sie sich dann so durchgesetzt und Pablo Picasso natürlich auch als geschickter Marketingmensch hat die Taube immer wieder gemalt, später auch mit dem Olivenzweig, also dann auch mit den biblischen Bezügen. So ist dann die Taube auch immer mehr zum Friedenssymbol geworden, bis heute, bis in die Friedensbewegung und immer wieder.
Doch die Tauben sind nicht überall beliebt. Harald Storz, Pastor der Göttinger Citykirche St. Jakobi.
Die Tauben ließen sich immer in den Maßwerkbekrönungen unserer Fenster nieder. Und entsprechend war dann alles vollgekotet mit Taubendreck.
Eine Taube produziert pro Jahr 10 bis 12 Kilo Kot. Wobei sich der Pastor nicht nur an dem ästhetischen Problem des Vogelkots stört.
Der Taubenkot enthält ja Stoffe, die einfach auch die Korrosion von Sandstein befördern. Und es schädigt schon auch wirklich das Mauerwerk auf Dauer.
Ein Problem, mit dem fast alle denkmalgeschützten Gotteshäuser zu kämpfen haben. Auch wenn die Taube das Symbol für den Heiligen Geist und den Frieden ist, musste etwas getan werden.
Wir haben dafür gesorgt, dass vor diese Fenster ein Netz gespannt worden ist, sodass die Tauben dort nicht mehr sitzen können. Und haben dann am Kirchenschiff auch an allen Problemzonen ebenfalls Netze vor das Maßwerk gebracht.
Die reale Taube ist für die Kirchengemeinden ein Plagegeist, die symbolische Taube dagegen der Heilige Geist. Und für diesen Heiligen Geist in Form der Taube schuf man im Mittelalter in vielen Kirchen ein Loch im Gewölbe. Noch heute ist dieses Heilig-Geist-Loch beispielsweise in der Nikolaikirche im niedersächsischen Alfeld und in mehreren Gotteshäusern im Kirchenkreis Pommern zu bewundern. Früher ließ man an Pfingsten durch dieses Loch eine Holztaube in den Kirchenraum hinunter. Oder es regnete Blumen und Süßigkeiten von oben. Als Zeichen, dass der Heilige Geist auf die Gemeinde herunterkommt. Leider hat dieser Brauch die Reformation und die Aufklärung nicht überstanden.
Der Heilige Geist als Taube. Tierische Symbolik zum Pfingstfest. Michael Hollenbach berichtete. In der Kleinstadt Rheinfeld in Schleswig-Holstein wurde im Jahr 1740 der deutsche Dichter Matthias Claudius geboren. Berühmt wurde er zu Lebzeiten durch das Abendlied. Und auch nach mehr als 200 Jahren können viele noch zumindest die erste Strophe »Der Mond ist aufgegangen« mitsingen. Seine Heimatstadt hält die Erinnerung an Matthias Claudius wach. Die Schule, die Kirche und auch ein wöchentliches Essen in der Gemeinde sind nach ihm benannt. Mit dem Dichter hat das Claudiusmal nichts weiter zu tun, dafür aber mit dem christlichen Glauben, wenn auch erst auf den zweiten Blick. Sandra Voss hat am Claudiusmal teilgenommen.
Das schmeckt ja auch immer ganz lecker hier. Dann braucht man nicht kochen zu Hause, ne? Gerade wenn man nicht so viel Geld hat, ne? Ist das ganz gut, ne? ich kriege auch nur eine kleine Rente. Und dann spart man doch noch ein bisschen. Ne?
Zufrieden schiebt Manfred Jahnke den Rest des Kartoffelpürees auf die Gabel. Der Mann mit den langen, dünnen Haaren, einer von 80 Besuchern beim Claudiusmahl. Das Claudiusmahl, benannt nach dem berühmten Sohn der Stadt, findet jeden Mittwoch im Gemeindehaus von Rheinfeld statt. Pastor Bernd Berger ist leidenschaftlicher Koch. Der Geistliche hat dieses Gemeindeessen vor fast 10 Jahren ins Leben gerufen.
Es ist durchaus ja so, dass in der biblischen Tradition, in beiden Testamenten, das Thema zu Gast sein, Gastmahl, Hungern und Essen natürlich ein ganz fundamentales und basales Thema ist. Dass Menschen satt werden, ist ja auch bis heute eine gesellschaftspolitische Fragestellung.
Dabei geht es dem Pastor nicht nur um die leibliche Stärkung, sondern auch darum, dass sich alle Mitglieder der Gemeinschaft wahrnehmen, miteinander ins Gespräch kommen. Eine Idee, die zu gelingen scheint. An den großen Tischen sitzen die Bewohner des Holstenhofes, eine Einrichtung für psychisch kranke Menschen neben der verwitweten Dame oder neben Marlies Stolp. Sie ist dezent geschminkt, ihr buntes Halstuch passt farblich zur roten Jacke.
Das ist ja auch eben ein Essen für alle. Und dass wir hier heute Mittag keinen Unterschied machen, wer was isst und wer was hat. Das finde ich toll.
Dass gemeinsames Essen ein christliches Ritual ist, ist den meisten Gästen nicht bewusst. Gerade die frühen Christen luden neben dem Abendmahl der seelischen und spirituellen Stärkung auch zu einem Sättigungsmahl ein. Dort wurden Speisen und Getränke geteilt. Denn Jesus sagte, wer zu mir kommt, dem wird gegeben. Insgesamt 30 ehrenamtliche Mitarbeiter helfen wöchentlich in der Küche. Es gibt sogar eine reine Männergruppe. Die Helfer engagieren sich aus unterschiedlichen Gründen, um nicht allein zu sein, um sich sinnvoll im Ruhestand zu beschäftigen oder auch, weil sie gläubig sind.
Ich glaube zwar an die Schöpfung und an die Natur, aber manchmal habe ich meine Zweifel und mein Unwill mit der Kirche als Institution.
Soll ich dich ablösen? Komm mal her.
Wenn ich das hier so sehe und so meine Arbeit mache, dann tue ich das als karitative Zugabe für die Allgemeinheit und als Nächstenliebe.
Die 71-jährige Christa Lippe war Hauswirtschaftsmeisterin. Jetzt ist sie alle 5 Wochen die verantwortliche Köchin beim Claudiusmahl. Die Teamarbeit funktioniere wunderbar, erzählt die burschikose Dame. Jeder kenne seine Aufgabe, denn es gibt viel zu tun. Einkaufen, kochen, servieren, abräumen, abwaschen. Der Tag beginnt für die Köchin um 8 Uhr und endet gegen 16 Uhr. Das sei nicht nur körperlich anstrengend, gesteht Christa Lippe.
Die Schwierigkeit, die wir haben, ist eben, dass wir älter werden und das dann manchmal nicht mehr so wuppen können und wir wenig Nachwuchs haben.
Mit Nachwuchs meint die Köchin augenzwinkernd Menschen, die ebenfalls Lust haben, sich zu engagieren, gerne auch Jüngere. Denn aktuell sind die ehrenamtlichen Mitarbeiter alle im Ruhestand. Der jüngste Koch ist 60, die älteste Dame ist 88 Jahre alt.
Trinkt ihr noch einen Kaffee?
Sehr gerne. Ja,
ja, sehr gerne.
Nach dem Nachtisch und dem Kaffee gibt jeder in das Spendenkörbchen am Ausgang, was er kann. Das deckt so gerade die Kosten, weiß Pastor Berger.
Und die meisten geben auch und hin und wieder kommt es auch vor, dass sich einer etwas rausnimmt. Dann denke ich mir, okay, der hat es gebraucht.
Und wenn die letzten Gäste um 14 Uhr das Gemeindehaus verlassen, essen die Mitarbeiter gemeinsam das, was übrig geblieben ist. Alle wirken erschöpft. Und doch haben viele so ein leichtes Lächeln auf den Lippen, so wie Marie-Louise Dietrichsen. Denn sie wissen, sie haben den Gästen einen schönen Mittag bereitet.
Und die kommen ja auch immer sehr freudig hier rein und gehen auch sehr freudig wieder. Freue ich mich natürlich auch. Gehe ich glücklich nach Hause.
Sandra Voss stellte das Claudiusmahl in Rheinfeld bei Hamburg in Schleswig-Holstein vor. Das war Blickpunkt Diesseits, das Magazin aus Religion und Gesellschaft bei NDR Info. Morgen Nachmittag um 17 Uhr hören Sie hier auf NDR Info das Feiertagsforum. Das Thema: Es ist gut so, wie es ist, wenn Lebenspläne lästig werden. Am Mikrofon war für Sie Ita Niehaus.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.